Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Beruf, Karriere und Führung. Ich bin Thorsten Bach und freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu können. Er ist Jurist, M&A-Berater, er ist Strukturierer, er ist Unternehmer, Autor, Dozent und noch DJ. Eine ganz bunte Karriere. Begrüßen Sie mit mir heute Dr. Rüdiger Teiselmann.
Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Es freut mich, mal mit dir über dein bewegtes berufliches Leben zu sprechen. Eine bunte Karriere. Ich habe es eben im Intro gesagt. M&A-Berater, Stratege, Unternehmer, Interim-Manager, weiß ich. Und dann auch noch eine ganz kreative Aufgabe in der Musik. Wir haben uns vor gut 6 Jahren im Palais Kronberg kennengelernt. Seit dieser Zeit habe ich dich beobachtet, was du so machst. Der Tausendsasser ist wohl ein Wort, was dich ganz gut beschreibt. Welche deiner Aufgaben, die du heute machst, erfüllen dich mit der größten Freude?
Um es mal so auszudrücken, alles zusammen, also die Kombination aus dem, was du eben geschildert hast, macht mir die größte Freude. Ich habe mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht, vor allem deshalb, um in maximaler Freiheit und größtmöglicher Flexibilität meine berufliche und auch außerberufliche Aktivitäten miteinander verbinden zu können. Und gerade diese Mischung und Vielfalt, die macht aus meiner Sicht den Reiz aus und ist auch die Grundlage für Erfüllung. Erfüllung ist ein wichtiges Stichwort, weil viele Menschen streben erstmal nach Erfolg, was auch richtig ist. Aus meiner Sicht geht es aber im Grunde genommen um Erfüllung. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das bedeutet und für mich auch bedeutet. Aber kurzum zu deiner Frage. Es gibt nicht diese eine Sache oder diese eine Aktivität, die mir die größte Freude macht, sondern alles in Kombination.
Ja, das ist schön zu hören. Aber bevor wir noch tiefer einsteigen in das bunte Berufsleben von dir, Rüdiger, lass uns nochmal einen Blick zurückwerfen in deine Jugend. Du bist in Ibbenbüren geboren, das ist am nördlichen Rand des Teutoburger Waldes. Die Region ist bekannt für den Steinkohlebergbau. Was hattest du damals für Ambitionen, für Träume? Was wolltest du werden?
Auf jeden Fall nicht Anwalt, auf keinen Fall Banker. Interessant, jetzt auch in der Nachbetrachtung, ist, dass das, was ich heute mache, bei mir damals so gar nicht auf dem Radarschirm war. Ich habe schon vor dem Abitur, weil das eine Leidenschaft ist, die ich eigentlich schon seit Kindheitstagen habe, geschrieben. Habe für eine Lokalzeitung geschrieben über verschiedenste Themen und wollte schon weit vor dem Abitur Journalist werden, der dann über rechtliche Themen schreibt. Deswegen habe ich angefangen, Jura zu studieren. Es ging also nicht darum, Anwalt zu werden, sondern tatsächlich, so wie damals die einen oder anderen kennen, die Dame vielleicht noch, Gisela Friedrichsen, die jetzt für die Welt tätig ist und damals für den Spiegel unter anderem, Gerichtsreporter zu werden und sich auszukennen mit rechtlichen Themen. Das war für mich spannend. Ich habe heute, also kürzlich, noch ein altes Zertifikat wiedergefunden vom Amtsgericht Ibbenbüren. Der damalige Direktor des Amtsgerichts hat mir ein Zertifikat erteilt für die Teilnahme an einer Rechtskunde AG. Das war 92, 93. Und das erinnert mich immer noch daran, an meine alte Leidenschaft, nämlich Journalismus mit Recht zu kombinieren. Dann kam es aber komplett anders.
Wie kam es dazu, dass es anders wurde?
Ich habe tatsächlich für verschiedene Zeitungen gearbeitet, also vor dem Studium, während des Studiums. Ich war auch während des Grundwehrdienstes noch in Münster, in den Westfälischen Nachrichten, habe auch für die Pressestelle des deutsch-niederländischen Korps gearbeitet und bin dann während des Studiums für auch große Tageszeitungen wie die Welt, unter anderem war ich 2 Monate in der Heute-Redaktion des ZDF, also verschiedene Dinge getan und damit am Ende auch die Leidenschaft ausgelebt, bin dann auch tatsächlich bei Gerichten gewesen, habe an Gerichtsprozessen teilgenommen, darüber geschrieben, fand das super. Und dann war ich eines Tages bei einer großen deutschen Tageszeitung in der Redaktion während meines Praktikums in Berlin. Damals gab es das Bundeskartellamt dort noch. Und dann habe ich meinen Artikel dort abgegeben. Und dann fragte mich der Redakteur, Herr Dasmann, was machen Sie hier eigentlich? Ich sagte, ja, ich gebe hier meinen Artikel ab. Ja, Sie sind doch angehender Jurist. Sie studieren doch Jura. Ich gesagt, ja. Ja, warum, was machen Sie denn überhaupt hier? Wie gesagt, ich gehe meiner Leidenschaft nach. Dann sagt der Redakteur zu mir, Herr Tasemann, Sie müssen sich eins merken. Wenn Sie hier bei uns im Verlag nach Ihrem Studium einen Einstieg haben wollen, dann müssen Sie gute Noten haben. Wenn Sie aber als Jurist gute Noten haben, dann sind Sie, jetzt mal so formuliert, mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn Sie hier bei uns anfangen. Und das hat mir damals wirklich zu denken gegeben und dann bin ich über ein paar Umwege in die Bankenbranche gekommen und habe dort erst im PR-Bereich gearbeitet, also das Journalistische, das Redaktionelle reingebracht, habe ein Kundenmagazin geleitet und dann kam ich mit dem Management in Kontakt, bin dann in die Strategieabteilung gewechselt. Da konnte man Kommunikationsfähigkeit auch gebrauchen, aber in anderer Darreichungsform, nämlich Präsentationen so aufbauen, dass sie auch Leuten, die das nicht direkt damit zu tun hatten mit dem Thema, gut verstanden hatten. Und ja, dann habe ich mein Jurastudium komplett zu Ende gebracht, um einfach einen Persilschein auch zu haben. Habe dann noch die Promotion draufgesattelt, mein Referendariat absolviert und bin dann nach der juristischen Ausbildung, habe ich mich bei meinem früheren Chef, der bei der Deutschen Bank damals arbeitete, unterdessen dann Vorstand bei der Commerzbank geworden war, gemeldet. Und dann saß ich einen Monat später als Vorstandsassistent in der 47. Etage des Commerzbankturms in Frankfurt.
Okay. Gab es denn vorher schon dann die Affinität zur Bankenwelt oder ist die erst damit gestartet, auch mit der Verbindung zu deinem früheren Vorgesetzten, den du kanntest?
Man muss sagen, mit der Bankenwelt hatte ich so fast nichts zu tun. Ich habe aber während der journalistischen Tätigkeit unter anderem in einer Wirtschaftsredaktion, einer Regionalzeitung, über wirtschaftliche Themen geschrieben, viel an Pressekonferenzen teilgenommen, damals so mit Ron Sommer von der Telekom noch und dem Wendelin Wedeking von Porsche. Da waren also interessante Personen dabei. Darüber bin ich mit Wirtschaft in Kontakt gekommen. War auch der eine oder andere Banker, den ich interviewt habe. Und da wurde eine gewisse Neugierde und ein Interesse geweckt an wirtschaftlichen Themen. Und was ich dann aber während der Zeit in der Bankenbranche gelernt habe, ist, dass Banken, weil sie ja am Ende Kapital, Fremdkapital bereitstellen oder bei M&A-Transaktionen helfen, eigentlich ein Katalysator sind für die Wirtschaft. Kapital wird immer benötigt, Eigenkapital, Fremdkapital, Hybridkapital. Und das zu kennen und auch die Mechanismen zu verstehen, die Wechselwirkungen zu verstehen, das hat mich dann sehr gereizt, in diese Branche einzusteigen.
War das dann der Auslöser, dass du parallel auch noch deine Bankbetriebswirtschaft studiert hast?
Das kam etwas anders, weil ich war, wie gesagt, dann, das war 2005, also vor 20 Jahren bin ich Vorstandsassi geworden in der Commerzbank. Dann kamen da Kreditanträge jede Woche, 40, 50 Anträge, die über meinen Tisch gingen. Also habe ich dann gesichtet, kommentiert. Und wenn man dann so Begriffe bekommt wie Cost-Income-Ratio oder Return on Equity oder Risk-Weighted Assets oder Expected Loss, dann will man, wenn man einigermaßen neugierig ist, ja wissen, worum geht es da eigentlich? Und dafür war, muss man sagen, das Bankbetriebswirtsstudium an der heutigen Frankfurt School of Finance and Management optimal, weil dort im Detail wurde erklärt, was ist denn eigentlich ein Expected Loss, wie berechnet der sich? Und das kann ich von mir jetzt auch in der Rückbetrachtung immer sagen, das wirklich zu verstehen, drill down bis zum letzten Detail, um was geht's da jetzt eigentlich gerade? Was sind die Hintergründe und auch die Querverstrebung zu erkennen? Das ist mir persönlich im Beruflichen wichtig, um am Ende als Berater oder auch als Interim Manager die richtigen Entscheidungen entweder vorbereiten oder auch dann treffen zu können.
In deiner Startphase der Bankenwelt als junger Mann, der da reinkommt, Jurist, kein Banker, hattest du in der Phase einen Mentor, jemand, der dich begleitet hat, um dort in der Bank auch ordentlich Fuß zu fassen?
Also es gab jetzt nicht ein formalisiertes Mentorenprogramm. Aber mein früherer Chef, also der, wo ich im Vorstandsassi war, der hat mir den Weg in die Bankenbranche geebnet und hat auch mir wirklich wertvolle Hinweise gegeben, was gute Wege sind, um seinen beruflichen Weg, seinen persönlichen beruflichen Weg zu machen. Und deswegen kann man ihn schon als Mentor bezeichnen.
Was waren so die Empfehlungen, die er dir gegeben hat?
Ja, also wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg geht, dass man erkennt, was sind die persönlichen Talente und Interessen. Ja, man kann nicht in jedem Umfeld, das haben wir damals auch besprochen, man kann nicht in jedem Umfeld alle Talente haben. Man muss irgendwann auch entscheiden, was möchte man. Möchte man Managementverantwortung und damit Verantwortung für Menschen übernehmen? Oder möchte man auf der Fachschiene unterwegs sein? Da muss man sich irgendwann entscheiden. Letztendlich geht es aber darum, in sich hineinzuhören und zu gucken, wie kann man das, was man kann, was einem in die Wiege gelegt wurde, mit dem kombinieren, was man im Beruflichen, was einen nach vorne bringt und auch interessiert. Mhm. Und wenn man, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, wenn man es schafft, seine Talente und Interessen optimal in den Job einzubringen, dann kommt der Erfolg relativ schnell. Okay. Und dann nicht von alleine, man muss dafür was tun, man muss arbeiten, keine Frage. Und nicht alles ist vergnügungssteuerpflichtig, also Stichwort Steuern. Ja. Wenn man drin ist, wenn man sich mit Umsatzsteuervoranmeldung oder mit Steuererklärung befasst, irgendwann findet man vielleicht dann auch eine gewisse Freude. Aber wenn man davor steht, das ist dann doch nur etwas anstrengend. Letztendlich muss man aber irgendwie einen guten Weg finden. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein wesentlicher Punkt ist, wenn man über das berufliche Leben nachdenkt, nämlich Interessen und Talente zu monetarisieren.
Was würdest du denn heute sagen, sind deine Talente, sowohl damals wie heute?
Im Kern ist die Kommunikationsfähigkeit. Also ich habe ja früher für unter anderem Lokalzeitung, Regionalzeitung, überregionale Tageszeitung geschrieben, fürs Fernsehen gearbeitet. Bei all dem, bei allen Aktivitäten ging es immer darum, die Dinge, auch komplexeste Themen, so einfach wie möglich darzustellen. Wie ein Chefredakteur mal zu mir gesagt hat, verschanzen Sie sich nicht in der Sprache, sondern glasklar und auf den Punkt und einfach über die Themen zu sprechen. Weil wir erleben häufig, gerade bei Unternehmensberatern, aber auch überhaupt in der Unternehmenswelt, Begriffe, die dann gerne verwendet werden, blumig, um irgendwas zu umschreiben. Jeder, der in einem Unternehmen, in einem größeren Unternehmen tätig ist, weiß, was ich meine. Das ist einfach eine eigene Sprache.
Ja.
Und das braucht man nicht unbedingt, sondern die Dinge einfach und klar anzusprechen und auch Probleme auf den Punkt zu bringen, das ist wichtig. Und deswegen zu deiner Frage, Kommunikationsfähigkeit ist eine wesentliche Fähigkeit. Wenn man darum dann noch die fachlichen Fähigkeiten, sprich Wirtschaftsrecht, mit Fokus auf Geschäftsführer und Vorstände, M&A, Kauf und Verkauf von Unternehmen, Kapitalaufnahmen und dann gebündelt mit Restrukturierung. Also letztendlich, wenn ich Geschäftsführer und Vorstände berate, geht es nicht nur um schön Wetter, sondern vor allen Dingen um schwierige Situationen. Dazu gehört, was muss ich in Krisensituationen beachten? Was muss ich tun? Was darf ich nicht mehr tun? Was sollte ich tun, nichts unterlassen?
2013 bist du dann aus der Bankenwelt ausgestiegen und zu einer Anwaltskanzlei als Partner gewechselt. Also dann wieder zurück zum Juristen Rüdiger Teitelmann. Was hat dich gereizt, die Bank zu verlassen, wieder auf die Anwaltsseite zu wechseln?
Also es war, wenn man da nochmal was zurückschaut, so, dass ich schon im Jahre 2008, 2009 involviert war in eine große Restrukturierung, finanzielle Restrukturierung. Ich habe dann bankseitig maßgeblich daran mitgearbeitet, einen großen Automobilzulieferer nach einer Akquisition zu restrukturieren und auch einige weitere Restrukturierungen auch damals durchgeführt. Es war ein extrem spannendes Feld, weil man ja fachübergreifend denken und handeln muss, gerade im Bereich der Unternehmenskrise. Da kommt alles zusammen, also Recht, Finanzen, Strategie, Kommunikation und viel Zwischenmenschliches. Und das macht den Reiz aus. Und das unter maximalem Zeitdruck. Und dann habe ich auch ein Praxishandbuch des Restrukturierungsrechts veröffentlicht mit mittlerweile, das ist jetzt mittlerweile in der fünften Auflage erschienen, zahlreichen Experten, die dann auch unter anderem damals in diesem Fall eingebunden waren. Und das hat mich dann irgendwann bewogen zu schauen, wo kann ich dieses Wissen einbringen, aber auch das, was ich in der Bankenbranche, gerade auch in der, im Management gelernt habe. Ich hatte ja auch noch eine Managementaufgabe in der, im Bereich Corporate Finance, mhm. war Head of Corporate Center, habe da ein Team geführt, das für Business Development Aktivitäten verantwortlich war. Und das alles zu kombinieren, da erbot sich die Möglichkeit, in der Kanzlei, in der Wirtschaftskanzlei, eine Partnerrolle einzunehmen und dort nicht nur ja, Rechtsberatung zu leisten, sondern auch Kanzleimanagement zu machen. Und das in Kombination hat mich dann sehr gereizt.
Kulturell ist das doch sicherlich ein großer Unterschied, oder? Die Großbank zu so einer Anwaltskanzlei?
Ja, also eine Partnerorganisation tickt anders als ein Konzern, in dem es Kaskaden gibt, was Entscheidungsprozesse angeht. Das ist einfach anders, keine Frage. Aber für mich war es erstmal hochspannend, da war ich ja Ende 30, nochmal in diesen Bereich auch reinzuschauen und zugleich aber dann beides zu kombinieren, nämlich Management-Kompetenz sowohl intern für die Kanzlei als auch der anderen Seite Rechtsberatung für Manager. Also ich habe in der Zeit, das ist auch, kann man im Internet alles recherchieren, da gibt es einige größere Fälle, die wir damals betreut haben, M&A-Transaktionen mit Restrukturierungsbezug in 20 Ländern, ein Scheme of Arrangement für einen großen Parkhausbetreiber. Also das war ganz spannend, in Kombination beides zu tun und da einfach das, sag mal, das Know-how, was man im Konzernumfeld sich angeeignet hat, zu kombinieren mit der Rechtsberatung, aber dann mit Fokus auf Geschäftsführer und Vorstände in der Unternehmenskrise.
Du hast vorhin auch davon berichtet, Arbeiten unter Druck, Zeitdruck, Erfolgsdruck natürlich. Hast du für dich Methoden oder Tools entwickelt, wie du am besten mit dem Druck umgehen kannst?
Ja, das rührt auch noch aus der Tätigkeit, also aus der Zeit als Vorstandsassistent, weil das könnten sich die einen oder anderen sicherlich auch aus eigenem Leben vorstellen, die so eine Rolle mal inne gehabt haben. Das sind nicht ein, zwei oder fünf Aufgaben, die man parallel machen muss, sondern manchmal hat man 20 bis 30 Aufgaben, die man parallel erledigen muss. Mhm. Das beginnt mit Betreuung von Aufsichtsratsmandaten, führt über Vertriebscontrolling bis hin zu Gremiensitzungen, die vorbereitet werden und protokolliert werden. Und da gibt es einen, wie man heute so schön sagt, Hack oder auch eine Sache, die ich mir, einen Trick, den ich mir angeeignet habe, damals schon. Nämlich die Dinge nicht nach und nach, also sequenziell abzuarbeiten, sondern parallel. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt oder auch wir an, so nach dem Motto, ja, Verzettelung, alles auf einmal. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern es kommt eine Aufgabe rein. Das kann man sich sowohl im Management als auch in der Fachrolle kann man sich diese Vorgehensweise zu eigen machen. Kommt also eine Aufgabe rein, fängt an zu arbeiten, soweit es eben geht, und legt die Aufgabe dann wieder weg. Macht die aber, während man daran arbeitet, mit Fokus. Wirklich konzentriert die Sache bearbeiten, vorher auch einmal strukturiert durchgehen, von A bis Z einmal durchdenken. Was brauche ich bis wann? Vorher aber klären, was ist die Deadline? Dann legt man das, wenn man das, sagen wir mal, zu 40-50% vielleicht hat, das Ergebnis legt man es erstmal zur Seite und kümmert sich um die nächste Aufgabe, die reinkommt. Man muss natürlich dann das gesamte Spektrum an Aufgaben irgendwo im Blick haben und auch wissen, bis wann muss ich was abliefern. Und jetzt kommt's, wenn dann die Deadline naht oder danach gefragt wird, wie weit sind wir denn mit dem Thema? Dann den letzten Rest machen, finalisieren, auch mit Fokus und das Ding dann rüberschieben. Mhm. Der Vorteil ist dabei, jetzt kann man fragen, man kann das auch nach und nach abarbeiten, aber der Vorteil ist aus meiner Erfahrung, gerade in der heutigen Zeit, in der man überholende Realität hat, wo es mal immer wieder Veränderungen gibt zwischenzeitlich, weil viele wollen sich da nicht festlegen, es gibt wieder Planänderungen, wenn man alles zu Ende macht, dann hat man das Risiko, dass sich wieder solche grundlegenden Themen verändert haben, dass ein Teil der Arbeit für die Katze ist.
Gerade als Jurist, ne? Wenn andere Rechtsprechungen dazwischen kommen, dann hast du dein Projekt fertig bearbeitet und es kommt ein neues Gerichtsurteil.
Zum Beispiel, das geht nicht ganz so schnell in der Juristerei, aber häufig sind einfach Planänderungen im Mandat. Also gerade wenn es um Unternehmenskäufe geht, das weiß jeder, der damit regelmäßig zu tun hat, die Dinge sind unplanbar und dann ist auf einmal wieder ein ganz anderer Investor, der die Nase vorn hat und dann ist das SPA, das man mal so vorverhandelt hat, wieder ganz anders, muss wieder ganz anders gedraftet werden. Und wenn man das dann sequenziell bearbeitet, dann läuft man Gefahr, dass man am Ende zwar ein fertiges Ergebnis hat, das aber schon längst wieder outdated ist. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein gutes Vorgehen, parallel verschiedene Stränge zu fahren und dann zu gucken, wie eben gesagt, wenn das die Deadline dann naht oder das Meeting dann ansteht, dann den letzten Rest fertig zu machen und dann ist die Aufgabe erledigt. Nur wichtig ist natürlich, wie gesagt, man muss die verschiedenen Stränge im Blick behalten und aufpassen, dass man die Deadlines im Blick hat und dann auch passgenau abliefert. Mhm. Und die Sache einmal durchdenken, weil man sollte nicht plötzlich irgendwelche Überraschungen erleben auf den letzten Metern. Ach, das hätte ich auch noch gerne gewusst vorher. Nein, das muss man vorher klären.
Ja, ja, im Grunde immer das Ziel im Auge behalten und darüber nachdenken, wie komme ich auf dem effizientesten Weg dorthin.
Ja, ja, es ist halt so, bitte, kenne ich jedenfalls so aus Kindheitstagen oder Jugendtagen, wird man gesagt, eins nach dem anderen und nicht verzetteln. Ja, ist keine Frage, das ist auch ein gutes Vorgehen, aber ich für mich, wenn du fragst, ja, wie was hast du da für dich an Techniken entwickelt, ich kann nur sagen, ich bin da bisher immer recht gut mitgefahren, die Dinge sequenziell zu bearbeiten, weil eine hohe Änderungsdynamik gerade in der Wirtschaft besteht. Und wenn man da die Dinge zu nach und nach macht und mit viel Intensität an den Themen nach und nach arbeitet, dann kann es passieren, dass man einen Rest der Aufgaben dann nicht mehr erledigt bekommt. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, mit Fokus, mit voller Konzentration, wenn man daran arbeitet, die Dinge zu bearbeiten, damit sie auch die Qualität haben, die erforderlich ist und den Tiefgang haben. Auf der anderen Seite aber zu vermeiden, dass man letztendlich nachher auf der Strecke bleibt, weil man einfach keine Zeit mehr hat. Und weil nämlich Dinge sich so fundamental verändert haben, dass ein Teil der Arbeit vergebens ist.
Ja, guter Tipp. Werde ich mal ausprobieren. Ich bin eher derjenige Step by Step. aber ich probiere es mal aus. 2 Jahre später, 2015, bist du dann in die Selbstständigkeit gegangen, hast deine eigene Anwaltskanzlei eröffnet. Wann wusstest du für dich, dass du Unternehmer werden willst, dass du diesen Schritt gehen willst?
Schon während des Studiums. Also ich habe kürzlich noch Aufzeichnungen gefunden, das war allerdings dann etwas später im Referendariat, aber schon während des Studiums war ich ja freier Journalist für verschiedene Tageszeitungen, wie eben schon gesagt, gearbeitet. Aber ich habe auch während des Referendariats konkrete Pläne, die ich anhand der Aufzeichnung jetzt kürzlich noch gesehen habe, eine eigene Unternehmensberatung zu gründen, die Recht und Strategie und Kommunikation miteinander kombiniert. Es ist wirklich überraschend dann zu sehen, dass es dann auch so gekommen ist, auf anderen Wegen. Mhm. Und ich bin auch wirklich dankbar und froh, dass ich diesen Weg so gegangen bin. Sonst wäre das so, wie ich es aktuell habe, auch so nicht möglich gewesen, glaube ich. Weil man sich durch die Tätigkeit in Konzernen, ich war nicht nur bei der einen, sondern auch bei der anderen Bank, war auch wie gesagt, für große Wirtschaftskanzlei tätig und ja dann auch im Rahmen dieser Tätigkeiten wiederum bin ich mit vielen mittelständischen großen Konzernen in Kontakt gekommen. Das Wissen und auch die Erfahrung, die man sich dort aneignet, die hilft einem ungemein, um selbstständig ein Unternehmen aufzubauen und dann auch mit der gebotenen Qualität und Seniorität das Management und die Eigentümer zu beraten. Also zu deiner Frage, schon sehr früh wusste ich, dass ich selbstständig werden wollte. In welcher Form und wann, das war noch vollkommen offen.
Okay, und jetzt hast du heute so viele Hüte auf. Also als Rechtsanwalt Rüdiger Teiselmann. Dann hast du die Huckberg GmbH, dann hast du ein Unternehmen in den Niederlanden, die Digitornis, gegründet. Du bist als Interim-Manager bei deinen Kunden unterwegs in Projekten. Du bist Dozent an der Frankfurt School of Finance. Du schreibst Bücher. Wie schaffst du all diese Sachen zu managen für dich?
Kurz gefasst dadurch, dass erstmal alles inhaltlich auf einer und derselben Plattform läuft. Ich muss nicht jedes Mal einen neuen Anlauf nehmen für die Themen, die ich da bearbeite, weil wenn man über Rechtsfragen für Geschäftsführer ein Buch schreibt, kann man darüber auch dozieren. Mhm. Da muss man das Rad nicht neu erfinden. Wenn ich darüber Fachartikel schreibe, ist das zugleich auch eine gute Fortbildung für mich, wenn es um Mandatsarbeit geht. Aus Mandatsarbeit wiederum nehme ich inhaltliche Impulse mit für auch die Interimsmanagement-Tätigkeit, weil gerade, ich werde ja nicht gerufen, wenn es gut läuft, sondern mhm. meistens gibt es einen Krisenbezug. Ja. Wenn ich da als Geschäftsführer interimistisch für ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Organ gehe, und da helfen natürlich die anwaltlichen Erfahrungen in der Beratung von Geschäftsführern und Vorständen in Krisenfällen ungemein. Mhm. Umgekehrt kann man das Know-how, was man aus dem Management gewinnt, natürlich auch in die anwaltliche Beratung ein. Deswegen, alles hilft sich gegenseitig, und auch die musikalische Tätigkeit, die wir gleich sicherlich noch ein bisschen besprechen werden.
Ja, das machen wir.
Hilft, weil Kreativität, hört sich, ist mal so ein wachsweiches Wort, aber jeder, der einigermaßen Berufserfahrung hat, weiß, das eine ist das Abarbeiten von Fachthemen, aber das, was am Ende wirklich einen Nutzen stiftet, einen echten Mehrwert stiftet, das ist, wenn man neue Impulse reinbringt, die vielleicht auch aus ganz anderen Bereichen kommen, wenn man in andere Bereiche hineindenken, Impulse mitnehmen und dann in das Unternehmen einbringen, das erfordert eben Kreativität. Und da muss man sagen, kann man aus dem Komponieren von elektronischer Musik, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, einiges mitnehmen. Und umgekehrt profitiert auch die Musikproduktion von einem sehr strukturierten Vorgehen, weil ohne das würde es zu keinem Track kommen.
Da sind wir nochmal bei deinen Talenten. Du hast vorhin gesagt, Kommunikationsfähigkeit, strukturiertes Abarbeiten ist eins. Welche Stärken oder Eigenschaften besitzt du noch, die dich erfolgreich im Job haben werden lassen?
Meistens kann man darüber ja, eigentlich kann man über sich schwer urteilen. Aber wenn ich das mal so reflektiere, neben der Kommunikationsfähigkeit ist es, glaube ich, auch ein hohes Maß an Kreativität und vor allen Dingen strukturierter Kreativität. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche wirren Ideen zu haben, sondern zu schauen, das kann man auch vor allen Dingen im Alltag, aber auch im Rahmen von strategischen Überlegungen gut verwenden. Was passt für das Unternehmen in der jeweiligen Situation mit Blick auf zum Beispiel Kooperationen, strategische Partnerschaften aus ganz anderen Bereichen? Und dieses über den Tellerrand hinausdenken, mhm. Kontakte aus verschiedenen Branchen miteinander verknüpfen, Impulse, die man in verschiedenen Umgebungen, jetzt sagen wir mal im Automotive-Bereich, in der Automation, im Bereich künstliche Intelligenz, wenn man die aufnimmt und dann überlegt, wie kann man das in einer Branche adaptieren, dann erfordert das Kreativität. Ich glaube, viele, die jetzt zuhören, können das aus eigenem Erleben bestätigen. Die besten Ideen kommen nicht, wenn man am Schreibtisch die Zeit verbringt, sondern wenn man gerade einen Spaziergang macht oder irgendwo einkauft oder was auch immer macht. Und wenn man dann die verschiedenen losen Enden, die einem mal irgendwann auf einer Messe oder in einem Meeting oder wo auch immer präsentiert wurden, zusammenführt mit dem, was man aktuell hat, dann entstehen kreative Gedanken. Mhm. Und wenn man die dann im Team teilt und mit Leuten, die auch technisch Ahnung haben, weil ich würde mir jetzt nicht anmaßen, ein Automobilzulieferer-Experte zu sein, und Automobil ist ja ein sehr weites Feld. Ja. Aber wenn man das mit Leuten teilt, die technisch Ahnung haben von dem jeweiligen Metier und dann neue Impulse reinbringt, dann muss das nicht zwangsläufig zu dieser Anwendung dieser Idee kommen. Aber zumindest ist der Impuls vielleicht wertvoll, um zu weiteren Ideen zu kommen. Das ist, glaube ich, wenn du fragst, was sind die Stärken, das ist, glaube ich, das, was ich mit reinbringe, nämlich über die Dinge klar und verständlich zu sprechen, zu gucken, was sind die Interessenlagen der Beteiligten und dann aus ganz anderen Bereichen kommend Impulse reinzubringen, die, wenn man die richtigen Leute mit am Tisch sitzen hat, dazu führen, dass man am Ende eine neue Idee hat, die dann aber in die Umsetzung vor allen Dingen gebracht wird. Weil wir wissen alle, das eine ist, dass man eine Idee hat. Ja, ist alles gut. Aber am Ende muss der Kunde dafür bezahlen und das geht nur dann, wenn diese Idee auch umgesetzt wird.
Ja, wenn man ins Tun kommt, ins Machen.
Genau.
Ja.
Und am Ende eine Lösung schafft, die dem Kunden einen Nutzen stiftet, für den er bereit ist, Geld zu bezahlen.
Aber am Ende, so habe ich dich auch wahrgenommen, kennengelernt in den letzten Jahren, ist deine Stärke auch die Empathie. Dich in dein Gegenüber einzufinden, Menschen abholen zu können, mitzunehmen. Ich denke gerade auch in diesen Interim-Projekten, wo es um kritische Situationen geht, die du beschrieben hast, muss man Menschen abholen, mitnehmen, die andere Seite auch verstehen und dann auch mit Fingerspitzengefühl vorzugehen. Und da sehe ich auch deine Stärke, eben hier mit deiner Empathie erfolgreich zu sein.
Ich glaube, es ist wichtig, wenn man ein Unternehmen führt. Ich durfte das unter anderem in Hamburg, ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern. Da ist jeden Tag was. Jeder, der ein Unternehmen dieser Größenordnung oder noch größer führt, weiß das. Man hat jeden Tag Themen, nicht nur auf der inhaltlichen, fachlichen Seite, sondern auch vor allen Dingen was Personal, was Mitarbeitende angeht. Und da ist es wichtig, weil man ja nicht jeden Mitarbeiter führen kann, zu wissen, wie ticken die Direct Reports, also direkt die, in der zweiten Führungsebene, und welche Motivationen haben diese Menschen, um ihre Teams zu führen? Und wie kann man gemeinsam das, was man als Ziel definiert hat, erreichen? Dafür muss ich mich aber in die Lage dieser Personen versetzen und schauen, was treibt die da gerade um? Das hat nicht nur etwas Berufliches, Professionelles in sich. Das hat vor allen Dingen auch Dinge in sich, die vielleicht mit persönlichen Problemen zu tun haben, familiären Problemen zu tun haben. Auf der anderen Seite auch, dass Menschen, ja, wenn sie im gewissen Alter sind, dann auch nochmal den nächsten Karriereschritt machen wollen, auch gewisse Erwartungen haben. Und da gilt es aus meiner Erfahrung, die Leute proaktiv abzuholen. Weil ich habe auch Situationen erlebt, auch selber erlebt, in denen man die Sache einfach hat laufen lassen. Nur für mich ist Empathie, kann man ja über Empathie als großes Wort weit diskutieren, aber für mich geht es immer darum, schauen mit gewissen feinen Antennen, was treibt die Menschen da gerade um, was treibt die an und wie kann man das so nutzen, dass es für alle ein Gewinn ist. Wie man so schön sagt, Win-Win-Situation.
Ja, das ist auch das, was wir in unseren Leadership Assessments machen. Zum einen die Manager abzuholen Richtung einer Selbstreflexion, zu selber wissen, was bin ich für ein Typ, aber darüber dann auch zu lernen, wie kann ich mein Gegenüber einschätzen und wie kann ich wissen, wie der so tickt, funktioniert. Und nur so kann ich ja auch optimal führen, weil ich genau weiß, wo sind seine Stärken, Talente, wo sind vielleicht Schwächen. Und darauf die Arbeit hin abzustellen. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, nicht jeder im Team ist gleich. Nicht jeden kann ich gleich führen, sondern muss da sehr individuell vorgehen. Aber das bedeutet immer, erstmal zu wissen, wer ist mein Gegenüber.
Genau. Und was auch an der Stelle wichtig ist, im Konzern wird gerne über Zahlen geführt. Man macht Budgetvorgaben, alles gut, wichtig. Bei großen Organisationen kann man zu einem gewissen Grad auch nur über Zahlen führen. Aber am Ende ist das Menschliche sehr wichtig und dazu zählt, dass man darauf achtet, auch als Führungskraft, einmal nicht nur die Zahlen in den Vordergrund zu stellen, die bilden den Rahmen, aber die bilden nicht notwendigerweise den Hauptinhalt, sondern es geht vor allen Dingen darum, was sind die gemeinsamen Ziele, die man definiert hat, auch auf der strategischen Ebene, vor allen Dingen das große Ganze in den Blick zu nehmen. Und dann zu schauen, wie verhält sich das Individuum, zum Beispiel Direct Report, zu dem großen Ganzen und wie kriegt man es hin, alle, wie man so schön sagt, dass alle on the same page agieren, gemeinsam in die richtige Richtung zu bewegen und nicht nur die Ziele, also die quantitativen Ziele des eigenen Bereichs zu erfüllen, sondern zu schauen, wie zahlt das, was wir in unserem Team, was ich als Führungskraft in einem Bereich tue, auf das große Ganze ein. Und dafür, ich habe das damals mal in der Bankenzeit gesehen, gelernt, sind ja Strukturziele sehr wichtig, dass man weiß, worauf zahlt am Ende das eigene Tun ein. Das können Neukunden sein, aber auch die Entwicklung neuer Produkte. Das kann man nicht vielleicht unmittelbar in KPIs nachhalten. Neukunden ja, aber wenn man jetzt das Ziel hat, ein Joint Venture aufzubauen, dann ist das nicht etwas, was man konkret direkt mit Zahlen messen kann. Und da kommt auch das Unternehmerische rein. Also man muss dann auch gewisse Risiken eingehen und erfordert auch ein bisschen, dass man sich in unsichere Umgebung reinbegibt und weggeht von den rein zahlengetriebenen, messbaren Punkten und sagt, wie schaffe ich es, das Unternehmen weiterzuentwickeln und wie verhält sich mein eigenes Tun und das Tun meiner Mitarbeiter in meinem Team, wie verhält sich das dazu?
Mhm. Da sind wir beim Thema Erfolg. Wie verhält sich das dann am Ende zum Gesamterfolg? Wie deutest du für dich Erfolg? Woran machst du ihn fest für dich?
Ja, also Erfolg ist aus meiner Sicht die Kombination aus Fleiß, aus Ausdauer, Talent, Können, gepaart mit Glück und Zufall. Das Letzte wird von vielen eher nach hinten gestellt und manchmal auch ein bisschen belächelt. Das muss ja alles gesteuert sein. Nein, also die Erfahrungen der letzten 20 Jahre in unterschiedlichen Umgebungen zeigen, vieles ist nicht steuerbar, sondern ob dann Neukunden tatsächlich kommen, hängt häufig auch von Zufall ab. Aber das kann man auch triggern, indem man sich in die Kurve legt und nochmal die Extrameile geht. Das heißt also Fleiß, Ausdauer, hartes Arbeiten, Einbringen von Talent und Können, das gepaart ist für mich letztendlich die Grundlage für Erfolg. Erfolg ist wichtig aus meiner Sicht, aber wie eben ganz am Anfang schon gesagt, noch wichtiger ist für mich und auch in der Rückschau über die ganzen Berufsjahre jetzt Erfüllung. Mhm. Nämlich das zu tun, was den eigenen Talenten und Interessen entspricht. Und wenn man in seinem beruflichen Tun Erfüllung findet, dann ist man in aller Regel auch recht erfolgreich.
Jetzt hast du noch die Punkte Glück und Zufall mal mit reingeworfen. Gab es denn für dich in deiner Karriere mal so einen Moment, eine Situation, ein Glücksfall oder Zufall, der dich besonders geprägt hat?
Wenn ich jetzt mal auch darauf zurückblicke, wie es überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen ist. Ich war ja, wie gesagt, in der Kanzlei Partner und dann ergab sich es, dass einer der Mandanten ein Projekt hatte, ein Thema hatte, das nicht zu der Kanzlei passte, also zum Tätigkeitsfeld passte, im Ausland, in einem ganz anderen Land, in einem nicht rein Restrukturierungsumfeld, M&A-Transaktionen. Und ich wurde gefragt, ob ich das Thema übernehmen könnte. Und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und eine GmbH, nämlich die Huckberg GmbH, gegründet. Und daraus ist meine Selbstständigkeit entstanden. Man muss also gucken, bieten sich Gelegenheiten? Kann man versuchen, irgendwie, wie gesagt, zu triggern? Aber die ergeben sich dann meistens dadurch, dass man arbeitet, hart arbeitet, Anspielbereitschaft zeigt. Und dann wird man angesprochen irgendwann. Und dann muss man die Gelegenheit aber auch beim Schopfe packen. Und das beim Schopfe packen heißt ganz konkret Geld in die Hand nehmen, ein Unternehmen gründen. Das ist jetzt noch nicht so teuer, aber jemand, der jetzt aus einer Angestelltenrolle kommt, ganz praktisch, kann sich jeder mal in die Lage versetzen. Ich bin in einer festen Rolle in einem Unternehmen. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, da muss eine GmbH. Muss man nicht, aber in der Regel gründet man dafür eine GmbH, um auch abgesichert zu sein, dann musst du mindestens mal 12.500 Euro, im Idealfall aber 25.000 Euro in die Hand nehmen, aus bereits versteuertem Geld. Und dann wirst du auch nicht sofort eine Rechnung schreiben können, sondern musst erstmal, wie man so schön sagt, im Bankerdeutsch ins Obligo gehen, musst Reisekosten auf dich nehmen, musst Sachkosten auf dich nehmen und dann hoffen, dass der Mandant, der erste Mandant, den du da hast, auch bezahlt. Wenn das dann kommt, ist alles gut und dann kommt hoffentlich der zweite Mandant und der nächste Auftrag und dann ist das angesagt, dass man auf der einen Seite bearbeitet, auf der anderen Seite aber auch schon wieder neu akquiriert, muss also an beiden Enden arbeiten und dann kommt die Sache in Schwung. Nur es braucht halt genau diesen Schritt raus aus der Komfortzone, wie man immer so schön sagt, in eine gewisse Unsicherheit, Ungewissheit, ob das dann tatsächlich was wird. Und das kann jeder für sich selbst entscheiden. Nicht alle sind die Typen dafür, müssen es auch gar nicht. Ist das für einen persönlich etwas, aus dieser sicheren Umgebung ins kalte Wasser zu springen oder ins halb angewärmte Wasser und dann daraus ein eigenes Unternehmen aufzubauen?
Ja, gehört viel Mut dazu. Ja.
Genau. Mut basiert auf Zuversicht. Und Zuversicht basiert einfach darauf, dass man mit Begeisterung dabei ist und nach vorne guckt und die Chancen vor allen Dingen sieht. Mhm. Wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat beruflich und auch ein Netzwerk hat, kann ich auch jedem empfehlen, der überhaupt mal über sowas nachdenkt, sich selbstständig zu machen. Wenn man ein gutes Netzwerk nicht nur im eigenen Unternehmen hat, sondern auch außerhalb und dann auch vielleicht noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat und sagt, fühle mich noch nicht zu alt und habe noch genügend Drive, um das zu machen, dann einfach mal versuchen, beim Schopfe packen. Und das war andockend an deine Frage. Ja, es geht um Glück und Zufall auch. Und dazu zählt, Gelegenheiten zu erkennen und dann aber auch konsequent zu nutzen. Ja. Und wenn man sie nicht nutzt, ist das auch okay. Nur man darf sich dann nicht ein paar Jahre später oder auch 10, 15, 20 Jahre später darüber beschweren, dass man es nicht versucht hat.
Du hast ja eben schon berichtet, dass du selbst auch Führungskraft bist, dass du in einer großen Bank warst, geführt hast, geführt wurdest. Wie hast du für dich in deinen Umfeldern auch stets Führung selbst definiert?
Also Führung, vielleicht wenn man nochmal zurückspult auf die Zeit als Vorstandsassistent. Ich habe damals schon gelernt, wie Führung in einem DAX-Konzern funktioniert. Einmal, wie eben schon mal gesagt, über Zahlen, mit allen Vor- und Nachteilen. Und zum anderen, dass Führung neben Zielsetzung, Motivation und auch Coaching, gerade in Großunternehmen, bedeutet, dass man Entscheidungsprozesse moderiert. Weil jeder, der in großen Einheiten mal tätig war, weiß, du willst deine Direct Reports nicht overrulen, wie man so schön sagt, denen irgendwas vorschreiben. Du kannst nicht wie so ein Gutsherr Entscheidungen treffen, sondern du musst die unterschiedlichen Interessenlagen und auch Zielkonflikte, die deine Bereichsleiter haben, Bereichsvorstände haben, die musst du erkennen, austarieren, verbindliche Entscheidungen herbeiführen, Commitment von allen Seiten einholen. Das bedeutet am Ende Führung, gerade in großen Unternehmen.
Ja, da ist auch viel Politik mit im Spiel, ne, mit der man umgehen muss. Ja, der Mittelstand ist hands-on getrieben, da wird das Ziel und die Lösung gesehen. Im Großkonzern spielen da noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Wie bist du auch mit diesen politischen Zusammenhängen und Themen für dich umgegangen? Heute bist du ja eher auch in mittelständischen Unternehmen unterwegs. Da wird Pragmatismus gelebt. Wo sind da für dich die Unterschiede?
Also im Konzern ist es in der Tat recht politisch und hängt natürlich auch mal von der individuellen Lage in dem Unternehmen ab. Manche auch größere Konzerne, die wo mal etwas mittelständischer geführt sind, sind vielleicht etwas weniger politisch. Dafür gerade kapitalmarktorientierte Unternehmen doch meistens recht politisch. Das macht auch Spaß oder kann Spaß machen. Ich fand das auch immer sehr reizvoll. Man muss sich ja dann aber fragen, in welchem Umfeld fühlt man sich am besten aufgehoben? Was für ein Typ ist man? Da muss man auch mal in sich hineinhorchen. Ist man jemand, der sehr hands-on, sehr ergebnisorientiert ist und unternehmerisch Opportunitäten wahrnehmen möchte und dann nah am Kunden sein möchte? Oder ist man jemand, der eher strategisch agiert, was ich eben sagte, Interessen austariert, Entscheidungsprozesse moderiert? Beides hat seine Berechtigung, beides ist okay und gut. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Und ich persönlich fand es dann nach den Jahren, ich bin über 10 Jahre in Banken, im Konzernumfeld gewesen, ich fand es für mich dann sehr reizvoll, diese Erfahrung in ein eigenes Unternehmen einzubringen und zu schauen, wie komme ich nah an den Kunden ran, auch mit Nachteilen, die damit verbunden sind, weil du erlebst nicht nur, dass man damit erfolgreich ist, sondern man erhebt auch manchmal Zurückweisungen oder dass man das Mandat nicht bekommt. Aber damit muss man umgehen. Das gehört auch dazu. Aber diese Denke, wie führt man in großen Unternehmen Entscheidungen herbei? Die hilft einem durchaus auch, wenn man Manager, Topmanager berät, einschätzen zu können, was passiert da gerade im Hintergrund. Klar, man kann nicht alles von außen im Detail durchdringen, das geht gar nicht, weil jedes Unternehmen hat da seine eigenen Regeln, was Politik, Innenpolitik angeht. Aber diese Mechanismen zu wissen, weil man da in solchen Umfeldern schon mal gearbeitet hat, ist sehr hilfreich für eine Beratertätigkeit, was Manager angeht.
Ja. Jetzt nach 25 Jahren erfolgreicher Berufstätigkeit hast du ja auf den unterschiedlichsten Ebenen auch schon die Führungskräfte erlebt, Geschäftsführer, Bereichsleiter etc. Was unterscheidet aus deiner Sicht eine gewöhnliche, mittelmäßige Führungskraft von herausragenden Führungskräften?
Also letztendlich glaube ich, dass Empathie eine ganz große Rolle spielt. Wir hatten ja eben an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Wenn man wirklich herausragend ist als Manager, dann hat man ein echtes, aufrichtiges Interesse an Menschen und auch die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Ich nenne das mal so feine Antennen haben für Stimmungen im Team, aber auch bei Individuen und darauf dann angemessen zu reagieren. Zugleich, das ist auch ebenso wichtig, die Fähigkeit zu haben, das große Ganze zu sehen, unternehmerisch zu agieren, anstatt die Perspektive nur auf den eigenen Bereich zu beschränken und nur vorgegebene Ziele zu erfüllen, das ist dann zu wenig. Deswegen herausragende Führungskräfte sind aus meiner Sicht empathisch und haben auch die Fähigkeit, mit anderen Bereichen zusammenzuarbeiten und im Sinne des großen Ganzen, dem, wie man heute so schön sagt, dem Purpose, das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Heutzutage spricht ja auch jeder von Nachhaltigkeit. Alles muss nachhaltig sein, Prozesse, Produkte. Aber am Ende gilt es ja dann auch hier, nachhaltig zu managen. Wie sieht für dich nachhaltiges Management aus?
Ja, nachhaltiges Management bedeutet für mich, dass das Unternehmen strikt vom Kunden gedacht Lösungen entwickelt, die dem Kunden einen konkreten Nutzen bieten oder ihm ein konkretes Problem lösen. Wir hatten eben schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Das klingt ganz einfach und so klar, aber aus meiner Erfahrung, nach meiner Wahrnehmung beschäftigen sich viele Unternehmen mit sich selbst und arbeiten häufig am Kundenbedarf vorbei. Da wird dann, das ist meine Bauchbetrachtung, geschaut, welche Themen liegen jetzt an, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, wie stülpen wir Produkte, Services dem Kunden über. Also wie kann ich dem Kunden unser Produkt verkaufen und wie erfülle ich meine Zielvorgaben? Wie stelle ich sicher, dass dass das auf den IRA einzahlt, gerade im Private Equity Umfeld ein großes Thema? Wie erfülle ich das, was an mich als Manager an Erwartungen gestellt wird? Das ist für mich nicht nachhaltig. Nachhaltig ist für mich, wenn ich mit Unternehmergeist eine Lösung entwickle, die der Kunde bezahlt, weil diese Lösung für ihn einen Nutzen stiftet. Das ist unternehmerisch. Da muss man dafür auch ein paar Dinge ausprobieren dürfen und können. Und dafür braucht man auch ein bisschen Luft, auch finanziell. Also wenn man immer nur auf Kante genäht fährt, geht das für eine Zeit gut, aber man hat nicht genügend Schwungmasse, um am Ende auch mal was auszuprobieren. Ja. Und für mich bedeutet nachhaltiges Management auch, dass man neue Wege gehen kann und dem Kunden damit einen Nutzen bieten kann, von dem er aktuell noch gar nicht weiß, dass es diesen Nutzen gibt.
Okay. Jetzt berätst du ja in deiner Rolle als Interim und Restrukturierer ja viel Industrieunternehmen. Siehst du in dem Bereich besondere Trends am Markt? Und wenn ja, wie sollten die Manager darauf reagieren?
Also künstliche Intelligenz verändert natürlich die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das ist jetzt schon zu sehen. Wir sind noch in den Anfängen. Wie genau das sein wird, das wird sich in den nächsten Jahren noch weisen. Manager sollten sich und auch Unternehmer aktiv damit befassen, welche Anwendungsfälle, welche Use Cases es gibt. Und zwar nicht nur in der eigenen Branche, sondern auch in anderen Branchen. Und was man davon im eigenen Unternehmen adaptieren kann. Dafür muss man natürlich auch die eigenen Prozesse im Detail kennen und wissen, an welchen Stellen eignet sich eigentlich welche Technologie, welche Use Case ist anwendbar auf das, was man im Unternehmen hat. Wichtig ist dann aber auch, konsequent den nächsten Schritt zu machen, nämlich wer mit KI menschliche Arbeitskraft ersetzen und Effizienz steigern will, der muss zwangsläufig entweder Mitarbeitende abbauen oder sie für andere Aufgaben qualifizieren. Das sind dann unangenehme Entscheidungen. Anstrengende Überzeugungsarbeit ist da erforderlich. Man muss dann tatsächlich aber auch diese Konsequenz dann in den Blick nehmen und umsetzen. Ja. Weil das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wenn ich jetzt sage, ich möchte effizienter werden, dann heißt das am Ende, Technologie ersetzt menschliche Arbeit. Und dann kommt aber der nächste Punkt, wenn man sagt, ja, dann müssen wir die Mitarbeiter weiterqualifizieren. Wollen die das denn auch? Da muss man Einzelgespräche führen und auch schauen, wo, da kommen wir wieder zum Punkt, den ich ganz am Anfang machte, liegen denn die individuellen Talente und Interessen? Mhm. Und wie kann man einen Menschen, der bisher repetitive Arbeit geleistet hat, an anderen Stellen so einsetzen, dass er in seiner beruflichen Tätigkeit einen Sinn erkennt?
Ja, absolut.
Und das hat was mit, auch mit Empathie, aber das hat auch was mit einfach mit Menschenkenntnis zu tun und zu schauen, was sind Fähigkeiten, die diese Person auch außerhalb der beruflichen Tätigkeit hat. Da spielen Sprachenkenntnisse rein, da spielt Analytik rein, da spielt Kreativität rein. Das muss man und sollte man als gute Führungskraft herausarbeiten, gemeinsam mit dem Mitarbeiter erarbeiten und dann schauen, was ist die passende Funktion, wenn es nicht mehr repetitive Aufgaben gibt, die dann künftig durch KI erledigt. Was aber zugleich auch neben der Effizienz eine ganz wichtige Rolle spielt, und ich glaube, das wird nachher den Unterschied machen, ist, dass man mit KI neue Ertragsströme generiert. Das ist noch ein ganz junges, frisches Feld, weil Large Language Models, Texte zu generieren und Dinge zu analysieren, auch Codes zu schreiben, die dann Entwickler ersetzen teilweise, alles okay. Aber die Frage ist, wie verdient ein Unternehmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz künftig Geld?
Geld, ja.
Und nicht nur durch Texte, sondern wie schafft man es, einen Anwendungsfall herbeizuführen, der dazu führt, dass ein Kunde dafür Geld in die Hand nimmt. Und das kann man jetzt so pauschal nicht beantworten. Das muss man jedem Unternehmen individuell sich anschauen. Das wird ein großes Feld werden.
Ja.
Und ich glaube, da wird am Ende zu dem, was wir eben besprochen haben, auch wird es einen Unterschied geben, ob man eine herausragende Führungskraft ist, ob man die Fähigkeit hat, mit KI neue Revenue Streams
zu machen. Ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja. Du hast eben ein Stichwort genannt. Kreativität, das ist ja auch schon öfters jetzt gefallen. Lass uns nochmal auf deine kreative Ader zurückkommen. Du bist auch DJ und Producer. Was für Musik machst du? Wo kann man dich hören? Erzähl was darüber.
Elektronische Musik ist eine alte Leidenschaft, die ich schon als Jugendlicher hatte. Ich habe damals sogar einen kleinen eigenen Club gehabt im nördlichen Münsterland und habe dann noch Vinylscheiben aufgelegt. Mhm. Und das war so die Zeit Anfang, Mitte der 90er, als dann die Techno-Szene in Deutschland aufkam.
Eurodance und Co.
Genau. Ja. Aber auch so Westbam, Synthet und so. Und damals beschränkte sich das bei mir aber tatsächlich aufs Auflegen. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang, weil es beruflich auch gar nicht anders ging, mich tatsächlich auf den Konsum von Musik beschränkt und ein bisschen parallel privat noch aufgelegt. Aber dann in der Corona-Zeit konnte ich nicht mehr reisen und dann habe ich überlegt, ich dann auf Social Media den einen oder anderen großbekannten DJ sah, der dann online auflegte, das kannst du doch auch noch. Nur wenn man dann noch etwas weiterdenkt und mit juristischem Know-how drüber nachdenkt, leuchtet sofort die GEMA-Lampe auf. Dann habe ich gesagt, okay, dann musst du deine eigene Musik machen. Dann habe ich mir eine DAW, das ist eine Software besorgt, Ableton Live, auch eine andere Software, mit der man arbeiten kann, ein MIDI-Keyboard, und habe mir dann durch Kurse, auch Tutorials unter anderem, das angeeignet und habe dann meine ersten Tracks produziert. Das war 2020, 2021. Und dann lief das immer weiter und irgendwann wurden die Tracks über Spotify und über SoundCloud, gibt es dann so Algorithmen, die das Ganze dann verbreiten, wurden die dann in 90 Ländern, mittlerweile in über 120 Ländern gehört. Das ist auch ein Teil dessen, was ich eben sagte, Erfüllung. Wenn man etwas macht, das muss nicht unbedingt Geld produzieren, das produziert Geld und es verdient seine, die Kosten werden damit eingespielt, man kann davon aktuell nicht leben, aber es muss ja auch nicht sein. Aber es ist ein Teil eines erfüllten Berufslebens. Deswegen mache ich das gerne. Man muss sehen, das ist Electronic Dance Music, also Trance. Mhm. Das ist ein Teilbereich von EDM. Und für alle, die jetzt nicht so firm sind in diesem Bereich, das, was man an die Schlagzahl sozusagen, liegt im Bereich von ungefähr 128 bis 134, manchmal 138 Beats per Minute, mhm, Schläge pro Minute. Wenn man sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, wird man sehen, so einen Track aufzubauen, erfordert eine strukturierte Vorgehensweise. Man kann sich das so vorstellen, in der Software liegen teilweise 40, 50, 60 Layer übereinander, die man aufeinander abstimmen muss. Vom Kick über Snares, über Hi-Hats bis hin zu Arps, Vocals, die eingebaut werden. Und das alles muss miteinander in Einklang gebracht werden. Und dann braucht man noch eine interessante, tolle Melodie, die im Idealfall auch nicht woanders schon mal gespielt worden sein sollte, aus urheberrechtlichen Gründen. Und das alles aufeinander abzustimmen, das ist eine Herausforderung. Aber das hilft auch, vom Beruflichen ein Stück weit sich zu distanzieren. Das, sagen Psychologen, nennt man Absorbiertheit oder Absorbiertsein. Nämlich sich für einen bestimmten Zeitraum einfach mal komplett auszuklinken und nicht an den Job zu denken. Weil wenn man 60 Spuren aufeinander abstimmt, kann man sich ja vorstellen, da kannst du nicht an M&A denken, da kannst du nicht an Jura denken, da denkst du nur an Musik. Und auch da, voller Fokus auf das, was man gerade tut. Und diese Technik sozusagen, die kann man auch im Beruflichen anwenden. Nämlich Fokus auf das, was man gerade tut. Und dann in strukturierter Kreativität einen Track zu entwickeln und das Ganze drumherum, mit Social Media, mit auch Aktivitäten beim Auflegen, wenn ich jetzt auf zum Beispiel mal in Davos beim Weltwirtschaftsforum aufgelegt, dann haben wir hier in Kronberg haben wir neulich mal eine Party gehabt, wir sind gerade in Vorbereitung am Frankfurter Flughafen was zu machen, in der Dorian Lounge, also an verschiedenen Stellen. Das kommt dann noch on top. Man muss dann auch juristische Themen mit reinbringen, also gerade urheberrechtliche Punkte spielen eine Rolle. Und das alles miteinander zu kombinieren, ist interessant. Ich habe da auch einen Künstlernamen im Übrigen. Das ist der Name meines Urgroßvaters. Der kam damals aus den Niederlanden und heißt Clemens, oder hieß Clemens van Ley. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Rüdiger Teisenmann, das kann man so im Ausland nicht so gut aussprechen. Die Chinesen haben durchaus ein Problem damit, aber auch andere. Dann habe ich gesagt, Clemens van Ley hört sich gut an. Und mittlerweile ist dieser Künstlername auch im Reisepass eingetragen und ist ein offizieller Künstlername.
Cool. Also Clemens van Ley ist das Synonym, was man bei Spotify eingeben muss. Genau. Und dann hört man deine Musik. Ich bin im Internet über ein kurzes Video gestolpert. Da hast du deine Anlage auf dem Dach einer der großen Banken aufgebaut und bist mit der Drohne gefilmt worden, wie du Musik quasi über Frankfurt machst und Frankfurt beschallst.
Genau, das war im letzten Jahr. Ich habe einen Track released oder herausgebracht namens Equity. Das ist auch so ein Punkt, der wieder wichtig ist. Ich verbinde das eine mit dem anderen. Alle Tracks, alle Stücke, die ich komponiere, haben was mit Finance und mit der Welt der Wirtschaft zu tun, um einfach einen gewissen Wiedererkennungseffekt zu haben, USP auch dann zu haben. Und Equity, Eigenkapital, habe ich dann rausgebracht und dann habe ich mir überlegt, was ist denn ein spannender Ort, an dem man ein Musikvideo drehen könnte, und habe dann tatsächlich den einen Tower in Frankfurt gefunden. Da kenne ich die Dame, die das verantwortet, und konnte dann oben auf dem Dachgarten auflegen, habe dann einen Drohnenpiloten engagiert und der hat die Aufnahme gemacht und hat das dann so geschnitten, dass dann auch wirklich cool aussah.
Und kann ich bestätigen.
Ja, kann man ja vielleicht dann auch nochmal als Link im Podcast beifügen. Aber das ist, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, das ist einfach etwas, wo man auch neben den ganzen beruflichen Aktivitäten, die man so hat, nochmal so ein Highlight kreiert. Und das macht mir persönlich besonders Freude. Wenn das Dinge sind, die natürlich auch wiederum organisiert werden müssen. Das ist so eine Aufnahme, die läuft nicht mal eben von allein. Da sind Genehmigungen erforderlich. Das muss vorbereitet werden inhaltlich. Das braucht ein Drehbuch. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber du brauchst dafür einfach ein strukturiertes Vorgehen.
Ist immer wieder bei einem deiner Talente.
So ist es.
Ja. Rüdiger, lass uns zum Abschluss kommen. Wir haben am Schluss immer so eine Schnellfragerunde. Fünf Fragen, fünf kurze Antworten. Lass uns loslegen. Welcher Rat hat dein Leben am stärksten verändert?
Verbiege dich nicht. Verbiege dich nicht und gehe deinen eigenen Weg.
Mit wem würdest du gern mal ein ausgiebiges Gespräch führen oder gemeinsam zum Abendessen gehen?
Paul van Dyk ist aus meiner Sicht einer der weltbesten Trance-Producer und DJs und von daher wäre es ein hochspannender Mensch, mit dem ich gerne mal mich etwas in der Liebe austauschen würde.
Ja, absolut. Kreative Idee. Welches Buch sollte jemand gelesen haben?
Haben oder Sein von Erich Fromm. Das ist ein Buch aus meinem Geburtsjahr, aus dem Jahr 76. Also man muss nicht alles so sehen wie Erich Fromm, aber der Grundgedanke ist aus meiner Sicht aktueller denn je. Ich habe mich gewundert, als ich mal dieses Buch gelesen habe. Er stellt zwei Existenzweisen gegenüber, den Haben-Modus und den Sein-Modus. Und ich glaube, der Grundgedanke ist etwas, was viele Menschen, wenn sie sich das mal etwas vom geistigen Auge und mit Ruhe anschauen, zu eigen machen sollten und können.
Schön. Wenn du eine Sache in der Geschäftswelt sofort ändern könntest, was wäre das?
Ich würde, wenn es das hoffentlich bald mal gibt, ein AI-Agent für meine Steuererklärungen, die ich ja in verschiedenen Rollen als Geschäftsführer habe, einsetzen und die dann alle Belege so sortieren, ablegen und auch die Umsatzsteuervoranmeldungen, die Lohnsteueranmeldungen durchführen, so wie ich das als Mensch mache, mit derselben Präzision und auch mit dem Wissen, welche Belege relevant sind. Wenn es das irgendwann mal gibt, habe ich noch mehr Zeit für elektronische Musik.
Ja, super. Aber ich glaube, da ist die KI-Welt auf einem guten Wege dahin, dass das mal kommen wird. Da kann ich dir nur empfehlen, im September gibt es das Big Bang KI-Festival in Berlin. Jens de Boer ist der Initiator. Bin letztes Jahr dort gewesen. Eine tolle Veranstaltung über 2 Tage mit so viel Inspiration und zu sehen, was möglich ist mit KI im Berufsleben. Wirklich toll. Letzte Frage. Hinter uns haben wir ja unsere große Betonwand vor unseren Stühlen hier. Du bist ja kreativ begabt. Wenn du jetzt als Graffiti-Künstler die Wand besprühen könntest, was würdest du uns hinterlassen?
Aber wenn ich es könnte, würde ich eine Vinylschallplatte auf die Wand bringen, die in der Mitte 2 Paragraphenzeichen hat und die sich auf einen Finger dreht. Woher kommt das? Ich habe so ein ähnliches Bild, allerdings ohne Paragraphenzeichen, vor 30 Jahren schon auf meinem Shirt, das ich als DJ bei Gigs getragen habe. Also von daher ist das ein Merkmal.
Ja, sehr gut. Lieber Rüdiger, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier bei uns in der Leadership Lounge warst. Ich hoffe, dass unsere Wege sich noch oft kreuzen werden. Wo kann man noch mehr über dich erfahren? Also Spotify, über dein Logo. Wo gibt es noch weitere Informationen?
Also musikalisch auf Spotify oder Soundcloud vor allen Dingen. Als Anwalt, Interim Manager, Berater, vor allen Dingen auf LinkedIn oder auch auf meiner eigenen Website rteiselmann.de.
Ja, wunderbar.
Also nochmal auch herzlichen Dank für die Einladung und für den tollen Austausch.
Ja, super. Es war super inspirierend. Ganz lieben Dank nochmal, dass du hier warst. Und liebe Zuhörer, falls euch diese Folge gefallen hat, bleibt neugierig, abonniert unseren Podcast, verteilt Likes und dann freue ich mich bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die Gain Leadership Lounge. In diesem Sinne, eine erfolgreiche Woche und bis bald. Euer Thorsten Bach.